Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute. Andrea Gerhardt und Frank Ferchau im Gespräch mit spannenden UnternehmerInnen. Präsentiert von Ferchau, eine der führenden europäischen Plattformen für erstklassige Technologiedienstleistungen.
Denk an folgendes Szenario. Du wachst in Auckland auf, schaust in dein E-Mail-Postfach und dort liegen schon neue Nachrichten aus der ganzen Welt, wie zum Beispiel aus Mexiko, Reykjavik und Künzelsau. Dein Team arbeitet also über viele Zeitzonen hinweg und das bringt große Herausforderungen moderner Unternehmensführung mit sich. Wie schafft man Zusammenhalt und stiftet Identität über Ländergrenzen hinweg, ohne das Lokale, die Herkunft und Werte zu verlieren? Und damit sage ich herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Unser Gast erfährt das in einem der erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands jeden Tag. Doch bevor wir ins Thema einsteigen und den Gast vorstellen, begrüße ich wie immer meinen geschätzten Podcast-Partner. Hallo Frank Ferchau.
Ja, hallo liebe Andrea und hallo an alle, die gerade irgendwo zwischen Künzelsau und Kalifornien reinhören. Ja, ich liebe diesen Gedanken. Kultur ist eben nicht etwas Festes, sondern etwas Lebendiges. Wie ein Netzwerk aus gemeinsamen Prinzipien, das sich dehnt, aber eben nicht reißt. Und auch wir bei Ferchau fragen uns natürlich täglich, wie schafft man das eigentlich, in einem wachsenden Unternehmen internationale Teams zu führen, ohne in der Beliebigkeit zu landen? Wie hält man Werte, Haltung und Identität stabil, wenn man in mehreren Ländern agiert, sich gegebenenfalls gar nicht kennt, sondern überwiegend remote über Teams oder andere Tools miteinander im Kontakt ist? Und wie macht man das gerade auch in schwierigen Zeiten oder in Zeiten extrem hoher Dynamik, Werte stabil zu transportieren und sich selber treu zu bleiben? So, und durch Antworten darauf zu finden, ist eben nicht einfach, sondern super herausfordernd und erfordert unglaublich viel Arbeit, Geduld und auch Kontinuität. Und ich glaube, dass unser heutiger Gast uns hier seine Erfahrungen ein großes Stück näher bringen wird.
Genau deswegen haben wir ihn eingeladen, unseren heutigen Gast. Dein Gesprächspartner ist Mitglied der Konzernführung eines Global Players, mit dem wahrscheinlich jedes Unternehmen schon zu tun hatte. Ob auf der Baustelle, in der Werkstatt oder Industrieproduktion. Die Produkte dieses Unternehmens sind ein fester Bestandteil und unverzichtbares Verbindungselement unzähliger Success-Stories. Die Rede ist von Wirth, beziehungsweise von der Wirth-Gruppe. Mit über 87.000 Mitarbeitenden in 80 Ländern und einem Konzernumsatz von über 20 Milliarden Euro zählt das Schraubenimperium zu einem der weltweit bekanntesten und erfolgreichsten Familienunternehmen Deutschlands. Sie sind die Nummer eins der Befestigungsspezialisten. Und unser Gast ist seit über 30 Jahren Teil dieser Erfolgsgeschichte. Er hat das Unternehmen maßgeblich mitgeprägt, denn er ist ein echter Brückenbauer zwischen den verschiedenen Kulturen. Einer, der weiß, dass man Menschen mit Haltung, Respekt und Vertrauen gewinnt und wie man sie eben auch lange ans Unternehmen bindet. Herzlich willkommen bei Klartext Wirtschaft, lieber Norbert Heckmann.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Lieber Norbert, schön, dass du dir die Zeit nimmst, hier bei uns im Podcast mit dabei zu sein. Wollen wir doch mal direkt einsteigen. Ich bin den ersten Tag bei euch, ich sag mal in Norditalien. Und wie spüre ich am ersten Tag eure Unternehmenskultur, wenn ich irgendwo in Norditalien als Wirth-Mitarbeiter anfange? Wie geht's los?
Also erstmal erinnert mich das dran, dass ich dich mal wieder nach Künzelsau einladen sollte. Zweitens, wenn du, ob in Künzelsau oder in Norditalien als, ich sag mal, Besucher, ob als Lieferant, Kunde oder wie auch immer, dich an der Zentrale anmeldest und vielleicht 2-3 Minuten warten musst, bis dein Ansprechpartner dich dort abholt, dann werden an dir 10-15 Mitarbeitende vorbeilaufen und jeder wird Grüß Gott zu dir sagen. Zumindest ist das, was viele Kunden oder auch Lieferanten uns als Feedback zurückgeben, es grüßt einfach jeder. Für uns ein ganz normales Ding des respektvollen Umgangs miteinander, für manche Menschen aber eher so ein überraschender Effekt, wenn man als Fremder in einem anderen Unternehmen ist. Wir begreifen uns als Familienunternehmen und wir gehen auch in vielen Fällen um, wie es sich einfach in der Familie gebührt, und haben auch ein paar Kulturregeln, die diese Internationalität, die ich wahrscheinlich dann in jedem Land auch finden kann.
Wie macht ihr das operational? Also 87.000 Mitarbeiter, gibt es da so eine Art Fibel, Kulturfibel, die jeder sozusagen in seinem Sidepocket hat und der Norbert dann rumgart und sagt, was steht auf Seite 30 im ersten Absatz?
Also ich sitze jetzt gerade bei mir in meinem Büro und schaue auf ein Sideboard. Auf diesem Sideboard steht jetzt bei mir, vielleicht nicht in jedem Büro der Welt, aber bei doch vielen, steht da so ein kleines Schild, auf dem sind wahrscheinlich 10 Kulturregeln drauf beschrieben. Und da steht zum Beispiel drauf, das wichtigste Wort im Umgang miteinander ist Danke. Also das Thema Lob, Dank und Anerkennung ist jetzt nicht etwas, was in der Mongolei anders wirkt auf Menschen als in Nordamerika oder auch in Italien, wie du sagst. Oder es steht drauf, je höher der Erfolg, umso höher die Freiheitsgrade. Also die Dezentralität wird bei uns gelebt. Wir vertrauen den Menschen eine Gesellschaft oder eine Abteilung oder wie auch immer an. Und die dürfen dann auch, wenn sie erfolgreich sind, haben die ein bisschen größere Spielräume und vieles weitere.
Okay, also wenn ich den ersten Tag in Norditalien bin, erstens, man begrüßt mich und zweitens, ich finde in den Besprechungsräumen überall, ich sag mal, operative Ausprägungen zum Leben der Unternehmenskultur. So habe ich das jetzt mal grob verstanden. So geht's los. Wenn wir in die Unternehmenskultur oder in den Wertekatalog einsteigen, dann ist das ja etwas, was das hat unglaublich viel Geschwindigkeit aufgenommen. Ich denke mal in dieser Purpose-Diskussion der letzten 10 Jahre. Mhm. Aber es ist ja nicht etwas, was dir sozusagen mit in die Wiege gelegt wird, sondern was man irgendwann anfängt, dann mal als Wertebegriff zu verstehen und zu operationalisieren. Wann habt ihr damit angefangen, dass ihr gesagt habt, es ist nicht nur Vorleben, sondern wir versuchen das jetzt mal auch zu kommunizieren und daraus ein Regel- oder Normengebilde zu machen?
Ja, also diese Tafel, von der ich dir gerade beschrieben habe, die kam relativ spät, die ist vor 10, 15 Jahren irgendwann entstanden, weil wir einfach von der Größe auch ein bisschen mehr brauchten als jetzt nur, dass man Reinhold Wirth, dass man Bettina Wirth erlebt. Ich glaube, bei uns wird ein bisschen kokettiert mit, was wir leben als Kultur, ist XMV. Für uns Hohenloher der gesunde Menschenverstand. Ne? Also es sind schon Regeln im gegenseitigen Umgang, die man manchmal denkt, eigentlich gar nicht beschreiben zu müssen. Ja, wie zum Beispiel einfach einem Kunden Dankeschön zu sagen für die Umsätze, die er mit einem gemacht hat. Und trotzdem braucht's ab und zu immer mal auch wieder, dass man sich damit auseinandersetzt. Früher war es Reinhold Wirth, der in jeder Landesgesellschaft aufgetaucht ist, der von Mitarbeitern gesprochen hat, der Briefe verfasst hat und so weiter. Aber ab einer bestimmten Größe braucht es eben andere Themen. Wir haben das Thema Unternehmenskultur. Da fragt natürlich auch jeder, was verstehen wir darunter? Einmal erlebt man's. Ja, aber es gibt ja nicht nur Gesellschaften, die 8.000 Mitarbeiter haben, wie jetzt die Wirth Deutschland, sondern wir haben auch viele, viele, wir haben 400 Einzelunternehmen. Das heißt, wir haben viele kleine Unternehmen und dann macht der Geschäftsführer, der dann ein Unternehmen mit 30, 40, 60 Mitarbeitenden irgendwo in der Welt führt, der ist ja dann für die Unternehmenskultur verantwortlich. Und deshalb ist notwendig und wichtig, dass man mit diesen Menschen regelmäßig in Austausch geht. Bis vor Corona war das immer persönlich. Bei uns, also das heißt, zweimal im Jahr sind die mindestens nach Künzelsau gekommen, um hier, das eine war die Commitment-Konferenz, das andere war ein Check-up-Gespräch, es waren immer 1, 2, 3 Tage, mindestens jede Gesellschaft, um auch im gegenseitigen Austausch die Werte, die Unternehmenskultur immer wieder zu spüren.
Gab es, als ihr die Unternehmenskultur dann tatsächlich instrumentalisiert habt, also weg von den Vorbildfunktionen der Anteilseigner hin zu einem wie auch immer normierten Werk, gab es da bestimmte Ziele, die ihr damit verfolgt habt? Oder habt ihr das sozusagen aus einer Legacy der Vergangenheit gemacht, dass du gesagt habt, es wird jetzt mal Zeit, weil unsere Unternehmensgründer können das nicht tun, sondern ging es auch um ganz bestimmte Ziele, die ihr kulturell, was euch sozusagen abbindet, die ihr mal fassen wolltet?
Also wir waren, wir sind und wir bleiben Familienunternehmen. Ein ziemlich großes mittlerweile. Und wir agieren schon immer noch wie so ein Mittelständler. Warum sage ich das? Also wir bezeichnen uns zum Beispiel auch nicht als Konzern. Das trifft, ich sagte dir ja, 400 Gesellschaften, 200 Gesellschaften machen keine 20 Millionen Euro im Jahr. Ja, also wir ticken schon noch wie Mittelständler, auch wenn die Addition aller Umsätze eben zu 20 Milliarden führen. Und da wir Familienunternehmen sind, wird auch sehr viel geprägt bei uns von der Familie. Mein Reinhold Wirth, mittlerweile 90 Jahre alt, war und ist nach wie vor der Kulturträger Nummer eins. Das spürt man, das kriegt man mit. Wir haben jetzt vor kurzem bei Wirth Deutschland eine Veranstaltung gehabt, haben also alle Mitarbeitende eingeladen. Wir haben 80-jähriges Jubiläum gefeiert, haben Open Air gemacht, es waren 10.000 Leute da. Und wenn dann Reinhold Wirth mit der Familie auf die Bühne kommt, von uns anmoderiert, dann hörst du im weiten Rund dieses Open-Air-Geländes, da hört selbst die Bratwurst in der Pfanne auf zu brutzeln. Ne? Da ist also so still, dass du sagst, okay, jetzt ist jeder darauf konzentriert zu hören, was er uns mitteilt. Und das ist dann einfach auch, das sind so ein paar große Momente, die natürlich bei der Größe nicht überall und regelmäßig stattfinden können. Und deshalb hat seine Tochter Bettina, ich sage jetzt mal vor 13, 14, 15 Jahren, leider habe ich das Datum jetzt nicht genau im Kopf, gesagt, wir müssen diese Vision der Zukunft und die Mission, auf der wir uns befinden, die Regeln, die Kulturregeln, die uns bisher ausgemacht haben, die müssen wir auch festhalten. Ja, da kommt, steht zum Beispiel als oberste Prämisse, wir lieben das Verkaufen. Ich meine, das ist schon ein gewagter Spruch. Ne? Also ich würde behaupten, dass ein Großteil der Unternehmen in Deutschland sich diesen Spruch als oberste Leitvision nicht gegeben hätten. Ne? Aber für uns, aus dem leiten wir so viel ab, nämlich diese Kundenzentriertheit, diese Art und Weise, wie wir miteinander umgehen. Und das war dann das erste Mal, das war also die von Reinhold Wirth und Bettina Wirth vorgelebten, wertschätzenden Kulturregeln, dass wir die auch quasi in written, also in die Schrift gebracht haben.
Inwieweit gab es, als er das operationalisiert hat, Einflussgrößen, die sozusagen mal aus einem geschäftlichen Hintergrund hatten? Man könnte ja sagen, okay, Familienunternehmen, das hört sich kuschelig an, wir sind alle, sagen uns guten Morgen, whatsoever, diese Ausprägungen, dass man sagt, okay, dass das aus dem operativen Kontext kam, um ganz jetzt nicht missverstehen, profane Ziele zu erreichen, wie zum Beispiel längere Betriebszugehörigkeiten, höhere Arbeitgeberattraktivität, solche Geschichten. Waren das mit Gründe, diese Unternehmenskultur dann faktisch zu institutionalisieren?
Ich habe mal den Spruch geprägt, bei Wirth wird der Arbeitsplatz eher in Frage gestellt, wenn du als Führungskraft die Unternehmenskultur nicht verinnerlicht hast, als wenn du 2-3 Jahre deine Pläne nicht erreichst. Also Verfehlungen gegen unsere Unternehmenskultur oder Macht ausüben, ne, von oben herab als Führungskraft auf Mitarbeitende runtergucken, das führt bei uns eher zum Ausschluss, als wenn betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten nicht erreicht werden. Und das ist, glaube ich, sinnbildlich für dieses Unternehmen. Wir sind ein Unternehmen, das sehr klar und mit ambitionierten Zielen jedes Jahr unterwegs ist. Um diese ambitionierten Ziele zu erreichen, glauben wir, dass ein hohes Maß an Identifikation mit dem Unternehmen notwendig ist. Wir glauben, Geschäftsmodelle entwickelt zu haben, die sehr eng am Kunden durch Weitergabe von Vorteilen an unsere Kundschaft geprägt sind und daraus im Grundsatz auch positiv nach vorne agieren und wachsen können. Und für uns ist, sagt Reinhold Wirth immer wieder, das wichtigste Gut für uns sind unsere Mitarbeitende und denen wollen wir Respekt entgegenbringen und auch sie entsprechend fördern. Und dazu braucht es eben diese Basis, diese Kultur, wie wir miteinander umgehen. Weil es ist ja nicht, wir zeichnen da ja nichts weich, sondern wir wollen ja auch Leistung bringen.
Okay, aber im Grunde sagst du ja, das Thema Werte, Unternehmenskultur ist etwas, was losgelöst ist von den operativen, materiellen Zielen des Unternehmens. Ja. Das ist etwas, was sich aus der Vergangenheit der Kultur des Unternehmens ergibt und darauf fußt.
Ja. Ich gebe ein Beispiel. 90% aller Führungskräfte werden aus dem eigenen Saft entwickelt. Das war schon immer so, dass bevor wir nach außen geguckt haben, haben wir gesagt, haben wir denn niemand im Unternehmen, der das kann? Und ganz wenige, 10% bleiben da noch übrig, wo man dann wirklich sagte, nee, hier, das ist eine ganz neue Disziplin, da sollten wir uns mal Expertise von außen holen. Und das stärkt natürlich jeden Mitarbeiter, wenn er weiß, wenn ich mich ordentlich durchs Unternehmen bewege, kann ich ja mal Geschäftsführer von dem Bereich werden. Das stärkt die Identifikation. Man kann sich klare Ziele geben. Also diese Kultur hat natürlich Einfluss auf unsere operative Exzellenz. Also das sind jetzt keine zwei Disziplinen. Auch ein Kunde mag nichts mehr, als wenn der gleiche Verkäufer ihn die letzten 10, 15 Jahre schon betreut hat, weil da dann ein persönliches Verhältnis da ist. Wenn da eine Fluktuation von 20%, wie das in anderen Direktvertriebsgesellschaften üblich ist, hast, dann verlierst du natürlich auch Kunden und Umsatz.
Also das heißt, dass ihr sagt, okay, der Kern der Kultur kommt aus dem Unternehmen selbst, hat aber natürlich Einfluss auf operatives Geschehen, natürlich.
Ganz klar.
Ja, ganz klar. Du sag mal, jetzt leben wir ja in dynamischen Zeiten. Ich sag mal, Wirth wurde, ich sag mal, Masumenos nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet, als ganz kleines Unternehmen.
Ja.
Inwieweit, fragt man sich natürlich jetzt, verändert diese Entwicklung, also die Größenentwicklung, die zunehmende Internationalität, aber auch moderne Zeiten. Also ich könnte mir vorstellen, dass Menschen, die in der Mitte des 20. Jahrhunderts fußen und da groß geworden sind, gegebenenfalls andere Kultur- und Wertvorstellungen haben als Menschen, die jetzt gerade am Anfang des 21. Jahrhunderts ihre Erfahrungen haben sammeln dürfen. Wie macht ihr das? Ist der Wertekatalog sozusagen zeitlich stabil oder gibt es ein Gremium, was den immer wieder anpasst, ergänzt, wegstreicht? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, vorhin habe ich ja zwei Dinge genannt. Ich glaube, die passen unabhängig von den Zeiten auch gut. Also es war Danke im Umgang miteinander zum Beispiel oder die Freiheitsgrade, die ich besprochen habe. Auch der Wunsch, dass wir alles tun, damit der Kunde sich auf sein Kerngeschäft fokussieren kann. Ja, also dass wir von uns aus versuchen, dem Kunden quasi die Freiheiten zu geben und alles andere übernehmen wir. Das ist jetzt auch nichts, was sich verändern wird, weil am Ende sind wir ein Unternehmen, das der Kunde bezahlt unser Gehalt, ne, nicht wir. Wenn der Kunde zufrieden und begeistert ist, dann kriegen wir gute Einnahmen und auch gute Gehälter. Von daher glaube ich, dass viele dieser von mir angesprochenen wertschätzenden Kulturregeln jetzt nichts mit sich verändernder Generation Z und so weiter zu tun haben. Aber wir merken das natürlich auch. Ich habe zum Beispiel diese Woche 250 Azubis begrüßt, dass die ein bisschen anders ticken als noch vor 10, 15 Jahren oder gar als wir vor 30 Jahren ins Berufsleben eingestiegen sind. Aber dafür glaube ich, hat man die notwendigen Personen, die das auch unterstützen, anpassen. Von daher glaube ich, eine Unternehmenskultur muss über Grenzen hinweg lebbar sein und auch über Generationen hinweg eine gewisse Stabilität haben. Also wir schrauben da nicht alle 3 bis 5 Jahre dran.
Okay, jetzt hast du es ja gerade gesagt, deinem Statement, wir lieben das Verkaufen so ungefähr, ne?
Mhm.
Und das ist ja eine Botschaft, könnte ich mir vorstellen, die da auch erstmal am Markt platzieren muss, ne? Ich sag mal, das ist sehr ehrlich, sehr direkt.
Ja.
Das ist ja ein Auftrag.
Ja, ja, klar. Also da fühlt sich ja jeder nicht wohl. Also es gab vor vielleicht in das 15 Jahre eine Riesendiskussion, ob der Verkäufer eigentlich ein Verkäufer ist.
Ja.
Oder ob der Verkäufer ein technischer Berater oder Consultant oder, ne? Du siehst ja auf LinkedIn, welche kreativen Beschreibungen Menschen sich geben, nur um nicht Verkäufer zu sein. Deshalb haben wir es ganz bewusst in unsere Mission aufgenommen. Wir lieben das Verkaufen. Und da reiben wir uns auch dran. Da diskutieren wir auch drüber. Ne? Das wollen wir dann auch mit unseren Mitarbeitenden machen. Und vielleicht noch eins. Ich glaube, diese, weil du sagst ja, Größe, hast du vorhin gesagt, ich glaube, man muss schon gucken, bei uns, ich bin ja noch Geschäftsführer von Wirth Deutschland, sind 8000 Mitarbeitende und damals festgestellt, bei der letzten Mitarbeiterbefragung, die wir jedes Jahr machen, dass wir bei den 1600 Mitarbeitenden in unseren Abholniederlassungen einen leichten Abfall der Zufriedenheit haben. Ne? Und da sind wir dann schon so flexibel und sensibel und sagen, was machen wir damit? Wie gehen wir uns damit um? Und dann haben wir sind 6 Geschäftsführer, haben gesagt, okay, jeder übernimmt eine Einheit in Deutschland. Wir fliegen, fahren in die Einheiten, diskutieren mit denen, was hat sich da verändert? Was müssen wir tun? Was müssen wir verändern, um diese Zufriedenheit wieder dorthin zu kriegen? Und da sind wir jetzt jedes halbe Jahr in jeder Einheit mit dann 2x20 Menschen zusammen, Kolleginnen und Kollegen, und diskutieren mit denen, haben dann nach dem ersten Mal Maßnahmen gemacht und sind dann nach einem halben Jahr wieder raus, haben gesagt, okay, was spürt ihr schon? Und ich glaube, das ist etwas, das hat uns auch Reinhold Wirth vorgemacht, der gesagt hat, also ich möchte, dass ihr bei den Menschen seid und dass ihr bei den Kunden seid. Wir reisen zum Beispiel auch mindestens einmal alle 2 Monate, machen wir einen Außendienst mit Reise, sind also bei Kunden nicht nur zu einem Besuch, sondern begleiten einen Verkäufer den ganzen Tag, um einfach den Grip, das Verständnis, diese Veränderungen, die da draußen passieren, dass wir die rechtzeitig mitkriegen, sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Kunden.
Jetzt, Norbert, kenne ich Wirth ja ein bisschen.
Ja.
Das finde ich toll, dass ihr so dieser Vorbildfunktion vorweg geht. Aber mit Sicherheit gibt es doch ganz operative KPI, mit denen ihr das erfolgreiche Leben eurer Wertekultur messt. Wie macht ihr das?
Eins habe ich gerade angesprochen. Wir haben einmal im Jahr eine Mitarbeitendenbefragung. Ich glaube, das sind 60, 70 Fragen, die da gestellt werden. Die gehen über das Commitment des Mitarbeitenden zum Unternehmen, ist eine Gruppierung. Zu seiner Tätigkeit ist die zweite Gruppe. Und last but not least, zu seinem Vorgesetzten. Ja, also motiviert er, ist der das, was er fordert, lebt er das vor? Also kann ich sagen, jeweils irgendwo 25 Fragen zu diesen 3 Themen. Mhm. Bis hin zu, bist du mit deinem Gehalt zufrieden? Ne?
Und diese, da gibt es aber nur ein Auswahlfeld.
Und diese Fragen, da haben wir dann 2 Wochen später die Auswertung, die gucken wir uns dann genau an. Und jede Führungskraft ist verpflichtet, seine Ergebnisse seinen Mitarbeitenden vorzustellen.
D'accord. Und wie geht ihr dann um, wenn die Ergebnisse nicht so ausgefallen sind, wie wir euch das vorstellt?
Dann fragen wir die Führungskraft, was hast du jetzt vor? Dann hat er uns geplant, dann spricht er mit seinen Leuten und holt sich das Feedback ein. Also die Mitarbeitenden geben dann Feedback. Und dann hat er ein Jahr Zeit. Im nächsten Jahr Wirth halt wieder befragt. Ne? Dann hat er ein Jahr Zeit, es hinzukriegen. Ja? Dort, wo es ganz selten ist so, dass die Feedbacks unfair wären. Also das erleben wir fast nie. Die Mitarbeiter haben da schon ganz gutes Gespür, was das angeht. Und dann helfen wir der Führungskraft. Wir definieren zusammen Maßnahmen mit dem Team, damit es dann in einem Jahr gefühlt von den Mitarbeitenden sich deutlich verbessert. Und wenn einer 2 Jahre dann dort, das, was ich vorhin gesagt habe, tatsächlich nochmal richtig in die roten Zahlen greift, dann muss man sich natürlich auch überlegen, ob der Mitarbeiter nicht besser eine Expertenrolle spielt als eine Führungsrolle.
Aber jetzt hast du einen super Vertriebler, Zahlen gehen durch die Decke, ja, und es ist ein wichtiger Betriebsfall, ist jetzt nicht irgendwas, was sozusagen unten links passiert, sondern ganz, ganz wichtig, ja. Aber der ist jetzt zum dritten Mal hintereinander, oder die Person zum dritten Mal hintereinander mit Blick auf seine, ja, was das Commitment, insbesondere in den Vorgesetzten oder auch in das Unternehmen betrifft, irgendwie nicht ganz fair beurteilt. Was passiert jetzt? Ich sag mal, wie geht er, wenn Erfolg vielleicht nicht im Einklang mit den Unternehmenswerten stellt. Also immer dann, wenn es um schwierige Entscheidungen gibt.
Gibt es keine. Also Key Account Chef hat, 15, 20, 30 Leute unter sich, drittes Jahr, zweites Jahr in Folge, katastrophale Mitarbeitendenbewertung. Mitarbeitende sagen, der lebt die Kultur nicht vor, der ist kein Vorbild für mich, der hilft mir nicht, meine Dinge zu bewältigen. Diese Fragen, die halt die 15, 20, die da gestellt sind, dann gibt es da keine Diskussion. Dann reden wir mit dem und sagen, du, tut mir leid. Und wenn der die Nummer 1 ist im Key Account von den 6, 8 Regionen, dann sagen wir zu ihm, du führst 15 Personen, das geht so nicht. Und dann gibt's, das ist vielleicht auch noch auf Geschäftsführerebene, ist vielleicht schwierig, aber auf allen anderen Führungsebenen, der war ja ein guter Mitarbeiter, zum Beispiel Verkäufer, oder er war ein guter Bezirksleiter, bevor er Area Sales Manager wurde, ne? Dann gibt's ja die Möglichkeit, dem zu sagen, du, den vorhergehenden Job, den hast du doch super gemacht, wir bieten dir an, mach den wieder. Dann wackelt zwar ein Zacken in der Krone und das braucht mal so 3, 6 Monate, bis das dann auch wieder verheilt. Aber wir haben unglaublich viele Menschen, oder wir haben einige Menschen bei uns im Unternehmen, die diesen Schritt gemacht haben und heute froh und glücklich sind, dass sie weiterhin bei Wirt schaffen können, weil da fühlen sie sich verbunden und dann eben in einer Rolle, die ihnen auch passt, wo sie auch zufrieden ihre Arbeit bringen können.
Norbert, was mich interessieren würde, wir beide haben uns kennengelernt, habt ihr knapp 10 Milliarden gemacht. Ihr seid inzwischen doppelt so groß. Mhm. Welchen Einfluss hat diese Größe und zunehmende Internationalisierung auf eure Unternehmenskultur? Und ich war ja auch mal bei einem Event dabei, da habe ich einen Kollegen kennengelernt, der nicht aus Künzelsau kam. Und es hat keine 30 Millisekunden gebraucht, um das zu spüren.
Mhm. Also, Reinhard Wirth hat uns ein Bild mitgegeben, das eigentlich leicht verständlich ist. Er ist ja Kunstsammler. Und da gibt es ein Triptychon von Segantini, das drei Phasen, nämlich die Phase des Werdens in der Natur, des Seins in der Natur, des Vergehens zeige. Und er sagt, alle Organismen unterliegen diesen drei Stufen. Klar, nicken wir. Und er sagt, ich möchte das Unternehmen so lang wie möglich in der Phase des Werdens sehen. Schnelle Zellteilung, junge Triebe, gutes und fröhliches Miteinander, Ambitionen nach vorne gerichtet. Also die Phase des Werdens, die will er lange wie möglich halten. Und das haben wir uns alle verinnerlicht, weil es auch Sinn macht, weil es uns auch zusagt und gefällt. Und so gibt es niemand im Unternehmen, der dieses Werden nicht sich verinnerlicht hat. Und danach streben wir, weil es eben eine spannende Phase ist, weil es die spannendste der drei Phasen ist einfach. Und dahinter versammeln sich dann auch alle Menschen und sagen, okay, was können wir tun, damit wir nächstes Jahr noch einmal 5, noch einmal 10, noch einmal 15% obendrauf satteln können.
Das ist ein gutes Stichwort, Norbert. Jetzt hattet ihr ja Wachstumsraten. Aber 2024 haben wir dann, glaube ich, das erste Mal gesehen, dass diese Kette kein Naturgesetz ist. Was bedeutet das dann? Schreibt er die Unternehmenskultur um und werden alle diejenigen, die jetzt gerade nicht Double Digit haben, persönlich zum Norbert nach Kinzelsau eingeflogen?
Also, es war tatsächlich das zweite Jahr in der Unternehmensgeschichte, dass wir nicht gewachsen sind. Im Gegenteil, es war ein leichter Rückgang. Das macht was mit dem Unternehmen, natürlich. Aber wir sind ja auch nicht blind und sehen die konjunkturelle Situation, die da draußen herrscht und wissen auch, dass wir uns da nicht ganz entkoppeln können. Wir haben dann andere Maßnahmen gemacht und jetzt kommt das Familienunternehmen ins Spiel. Während ich natürlich in der Zeitung hoch und runter gelesen habe, hier 3.000 weniger, dort 10.000 weniger, hier hat Reinhold Wirth offiziell gesagt, ich bin Familienunternehmen. Ich weiß, dass nach jedem Tief auch wieder ein Hoch kommt. Wir werden jetzt nicht kurzfristig irgendwelche Maßnahmen machen. Wir halten die mitarbeitende Zahl konstant. Und wir gucken, dass wir die Möglichkeiten mit denen, die wir haben, ausschöpfen, sodass Wachstumsimpulse da sind. Also er hat wortwörtlich gesagt, ich kann auf 100 Millionen Ergebnis verzichten, um als Familienunternehmen meine Mitarbeitende zu halten. Und das hat er dann auch gemacht. Die Familie hat es gemacht. Wir sind unglaublich dankbar, in solch schwierigen Zeiten auch solche Rückendeckung als Management zu kriegen. Und wir wissen, dass das am Ende dieses Antizyklische uns helfen wird, noch schneller, wenn es wieder Wachstum gibt, was gerade so ganz leicht schon einsetzt, dann sind wir wieder schneller im Wachstum.
Das finde ich ist ein tolles Schlusswort, weil es eben dafür steht, dass Kultur keine Einbahnstraße ist von den Kolleginnen und Kollegen zum Unternehmen, sondern eben auch, dass diese Werte auch in die andere Richtung gelebt werden. Lieber Norbert, vielen, vielen Dank.
Sehr gerne.
Es war super spannend, von dir zu hören, wie ihr mit diesem unglaublich dynamischen Unternehmen, das mit einer Unternehmenskultur national, international sozusagen einen Rahmen gibt und das nicht nur sozusagen auf der Sonnenseite der Konjunktur für euch in Anspruch nimmt, sondern auch in schwierigen Zeiten. Und das finde ich ja, das ist extrem ehrlich dann auch vorlebt. Vielen Dank, Norbert.
Sehr gerne. Und euch weiterhin alles Gute.
Danke. Andrea, what do you think?
Ja, danke für das inspirierende Gespräch, kann ich an der Stelle auch nur sagen. Für mich war natürlich einer der Key-Punkte und da, was mich einfach begeistert hat zum Thema Unternehmenskultur, natürlich, dass man sagt, Unternehmenskultur oder das Wirt sagt, Unternehmenskultur erlebt man eben auch mit einer gewissen Flexibilität, auch mit einer gewissen Sensibilität. Aber am Anfang steht natürlich auch das Danke und das Grüß Gott. Und wenn das gelebt wird, dann finde ich das richtig, richtig schön, weil das ist ganz oft dann doch nicht der Fall. So ist zumindest meine Erfahrung. Und was, ja, also wo ich wirklich gestaunt habe und an euren Lippen hing, war wirklich dieser Punkt, Unternehmenskultur ist wichtiger als betriebswirtschaftliche Notwendigkeiten. Das habe ich mir auch hier noch fett unterstrichen, wenn diese eben nicht erreicht werden. Also das sind wirklich Punkte, wo ich dachte, das ist doch extrem innovativ und zeigt eben auch, warum Wirt so groß geworden ist. Ja, die sich zwar als Mittelständler noch verstehen im Familienunternehmen, aber halt international agieren. Was sagst du, Frank? Was waren so für dich Punkte, wo du gedacht hast, kann man sich auf jeden Fall eine Scheibe von abschneiden und schön inspirieren lassen?
Wie du schon sagst, ne, das waren diese Themen, dass Werte im Grunde zeitstabil sind und dass sie jetzt nicht auf der Basis einer operativen Notwendigkeit, Zielsetzung, wir brauchen 10% Rendite oder Wachstum, bla bla bla, da schreibe ich jetzt mal folgende Werte an die Wand, sondern dass sie sozusagen aus dem inneren Kern des Unternehmens kommen, ganz stark geprägt von den ursprünglichen Gründern. Das fand ich extrem transparent und ich fand auch, dass die Botschaften im Grunde, ich sag mal, die waren jetzt nicht überakademisiert und zum Teil spielen sie dann auch mit der Herkunft, wie dieses XMV, da musst du ja erstmal drüber nachdenken. Und diese in meinen Augen verspielte Art mit den Werten, jetzt nicht so, ja, das ist vielleicht so ein bisschen anders wie bei der katholischen Kirche, sondern das ist eben dann schon ernst gemeint, aber auch so, dass man sagt, okay, das ist alles sehr menschlich. Und das hat mir extrem gut gefallen. Auch diese Übersetzung, ne, Wertung sein, Vergehen, das ist ja im Grunde etwas, was jeder versteht und erlebt und vermutlich alle lieber auf dem Werdensein unterwegs sind, ja, als auf der anderen Seite. Das fand ich sehr plakativ, aber ganz, ganz wichtig ist eben, dass man es täglich spürt, dass es so funktioniert. Und dafür, glaube ich, brauchst du einfache Botschaften. Einfache Botschaften. Lieber einfach und ein paar weniger als zu viele. Und ich brauche 3 Wochen, um die ersten 3 Kapitel zu verstehen.
Ja, und das genau ist ja auch eine einfache Botschaft. Wir lieben das Verkaufen und dann so mutig zu sein. Und über Mut, lieber Frank, haben wir ja hier extrem viel schon gesprochen in der Unternehmenskultur, in der Führungsposition. Aber so mutig zu sein, diese Reibung, die Norbert auch erwähnt hat, die das eben erzeugt, mitzunehmen und zu sagen, wir hören da genau hin. Er hat ja auch erzählt, ne, wir fahren da vor Ort hin, da gab es ein bisschen schlechtere Zufriedenheit, dann haben wir uns das aufgeteilt, wir fahren dahin, wir gehen auch mit unseren Verkäuferinnen und Verkäufern, gucken mal, was die Kunden gerade für Bedarfe haben, damit wir nicht abheben, sondern immer noch am Ground bleiben, was eben diese ja roundabout 300 Führungskräfte, die er genannt hat, so machen. Das finde ich schon, das zeigt auch Mut, dass man gerne auch hinguckt, da wo es dann eben nicht klappt, um es eben besser zu machen und dann auch zu sagen, wir geben euch die Zeit, liebe mitarbeitende Person, dich jetzt gerade zu verbessern, wenn du vielleicht in der Befragung nicht so gute Performance gemacht hast und wenn es dann nicht klappt, eben auch einzugreifen. Also ich sitze hier gerade in meiner Heimat in Marburg und ihr glaubt gar nicht, wie viele Familienunternehmen hier sind und wie viele Freunde von mir darüber klagen, dass ihre Chefs eigentlich nicht in der Lage sind zu führen und die hängen da aber dann bis in die Rente in diesen Positionen und da finde ich, hat Wirt also eine sehr starke Kultur des Umsetzens, die offensichtlich ja funktioniert, auch wenn es jetzt vielleicht letztes Jahr noch nicht ganz so wieder rund gelaufen ist.
Ja, also von daher glaube ich, ist diese Folge ein wunderbares, spannendes Lehrstück in Sachen Führung, genau, mit Herz und Verstand, ja. Ich nehme jetzt von Norbert jede Menge neue Impulse mit und freue mich schon auf die nächste Folge. Denn wir werden mit klaren Worten und interessanten Ansichten von Leuten, die was zu sagen haben, was man operativ versteht und umsetzen kann, weitermachen wie bisher.
Nach unserem heutigen Gespräch habe ich auf jeden Fall ein viel klareres Bild davon, wie man Unternehmenskultur erfolgreich über Ländergrenzen hinweg lebt und auch gestaltet. Und das war für mich wieder Wirtschaft und Klartext in Reinform mit internationaler Tiefe an der Stelle. Da können wir doch auf jeden Fall weitermachen. Schön, dass ihr zugehört habt. Wir hören uns in der nächsten Folge. Bis dahin bleibt neugierig und verbunden. Tschüss.
Tschüss zusammen.
Klartext Wirtschaft. Der Podcast für die MacherInnen von heute ist der Podcast von Ferchau. Überall, wo es Podcasts gibt.